بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Biografien der Hadith-Gelehrten, und es geht heute inshallah ta'ala weiter mit al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala wurde im Jahre 202 nach der Hijra geboren, und sein Name lautet Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi al-Sijistani. Al-Azdi bedeutet also, er gehört zum Stamm Azd, und das ist ein arabischer Stamm. Also seine Abstammung ist arabisch. Aber er ist aufgewachsen in Sijistan, und Sijistan liegt in Persien. Und das zeigt wieder, wie bei Imam Bukhari und Imam Muslim, und wir werden sehen dann auch Tirmidhi, An-Nasa'i, viele Gelehrte kommen aus Persien oder sind dort aufgewachsen. Und hier möchte ich ganz kurz erst einmal einen Exkurs machen aufgrund der Situation. Denn es gibt einen Hadith, in dem Abu Huraira radiallahu an berichtet, als die folgende Ayah herabgesandt wurde: und wenn ihr euch abwendet, wird er ein anderes Volk an eure Stelle setzen, und sie werden nicht so sein wie ihr. Da war Salman al-Farisi, Salman der Perser, neben dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und sie fragten: O Gesandte Allahs, wer sind diese Leute, die, wenn wir uns abwenden, an unsere Stelle gesetzt werden? Da schlug der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salman auf die Schulter und sagte: von diesem und seinem Volk, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn die Religion so weit oben am Sternbild Thuraya, so ein Sternbild, gebunden wäre, würden Männer aus Persien sie erreichen. Sie sind so motiviert, selbst wenn dieses Wissen da oben ist, sie würden da hinkommen, um es zu nehmen. So, jetzt gibt es Leute, das gab es schon öfter, jetzt wieder, immer wenn wir sehen, es gibt militärische Konflikte und da sind irgendwie Schiiten involviert, dass einige sagen: seht ihr, die sind auf dem richtigen Weg. Das Gleiche gab es schon 2006, ich weiß nicht, vielleicht, was für ein Baujahr seid ihr so? 2006 gab es das Gleiche, ein Konflikt zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel. Auch da seht ihr, die Schiiten, die sind auf dem richtigen Weg. Und dann werden religiöse Texte verwendet, um das zu untermauern. Und das ist das Problem. Die politische Einschätzung, die ist jetzt erstmal zweitrangig. Das Problem ist jetzt die religiöse Nutzung, um dieses Politische irgendwie zu analysieren. Erst einmal, die Gelehrten sind sich nicht einig, ob dieser Hadith authentisch ist oder nicht, aber unter anderem Sheikh al-Albani rahimahullah hat ihn für authentisch eingestuft. Deswegen brauchen wir da nicht lange zu diskutieren. Es möge authentisch sein. Denn der Rest, also nicht der ganze Hadith ist also unauthentisch nach Ansicht der anderen, denn ein Stück von diesem Hadith ist auch in Bukhari, nicht der ganze, sondern die Aussage, wenn die Religion an Thuraya, ja, diesem Sternbild, hängen würde, würde ein Mann aus Persien oder aus den Söhnen Persiens hingehen, bis er sie ergreift. Also dieser Aspekt, dass Allah, dass ein Nabi sallallahu alaihi wasallam die Perser gelobt hat, das ist authentisch. Nur was ist nicht authentisch? Dieser Tafsir der Ayah, dass Allah azza wa jall Menschen ersetzen wird. Da sagen einige, der Hadith ist nicht authentisch, andere sagen, er ist authentisch. Wie dem auch sei, gehen wir mal davon aus, er sei authentisch. Meint ein Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, das ist Salman al-Farisi und seinesgleichen, meint er damit diejenigen, die Aisha Unzucht unterstellen? Meint er damit diejenigen, die sagen, der Koran wurde gefälscht? Persien, seit Umar radiallahu an es eingenommen hat, war sunnitisch. Und erst später wurde Persien schiitisch. Jahrhunderte später, also Jahrhunderte war Persien sunnitisch. Und inshallah ta'ala, wenn wir dann irgendwann weitermachen mit der islamischen Geschichte, werden wir die Safawiyya, ja, diejenigen eben, die Persien zu Schiiten gemacht haben, die werden wir auch inshallah ta'ala behandeln. Das heißt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam spricht doch hier nicht von den Schiiten, spricht doch nicht von den Rafida. Diese Rafida, wie zum Beispiel die heutigen Iraner oder auch die Hisbollah, das sind Rafida. Khomeini oder der jetzige Oberhaupt, religiöses Oberhaupt Khamenei, das sind Rafida. Die hassen die Sahaba, Abu Bakr und Umar und so weiter. Sie sagen, Aisha radiallahu anha hätte Zina begangen. Sie behaupten, Al-Quran wäre gefälscht und so weiter und so fort. Also wie kann man denken, gemeint sind diese. So, warum ist das jetzt auch besonders jetzt wichtig in diesen Tagen, wo dieser Konflikt ausgeartet ist? Weil einige dann tatsächlich analysieren. Erstens, überlasse doch bitte schön die Analyse den Experten. Also es ist doch wirklich verwunderlich und ein Rätsel, warum besonders Leute, die eigentlich jahrelang studiert haben um Islamwissenschaften, dass sie jetzt strategische Analysten geworden sind. Nachdem es die ganze Zeit nur um Business geht, geht es jetzt die ganze Zeit um politisches Analysieren. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, warten wir ab, bis die Gelehrten reden. Das ist eine erzieherische Angelegenheit. Sei nicht vorschnell. Wir leben in einer Zeit, in der eine Krankheit verbreitet ist. Ich will heute sofort mitreden. Hab doch Geduld. Bis die großen Gelehrten sprechen, die reden nicht, dann sei erst recht still. Dann bedeutet es, es gibt nichts zu reden hier. Wenn wir jetzt zwei Verbrecher haben, der eine hat die Kinder in Syrien abgeschlachtet und der andere schlachtet die Kinder in Gaza ab. Wer ist besser? Was ist das für eine Frage? Beide sind schlecht. Oder ist ein Kind weniger wert als das andere? Und die Iraner, das ist kein Geheimnis, die haben die Syrer abgeschlachtet, die Iraker abgeschlachtet. Das heißt, es ist bekannt, und noch einmal 2006, da war Sheikh Ibn Jibrin, rahimahullah, noch am Leben. Und was der beleidigt wurde, als er eben gesagt hat, Jungs, guckt mal, Hezbollah, das sind Rafida. Wie kannst du nur, du Verräter, du Junge? Das sind, wenn wir die islamische Geschichte uns betrachten, haben wir nicht über schiitische Staaten geredet und was sie mit den Sunniten angestellt haben? Die Ubaidiyun in den Maghreb-Staaten. Und abgesehen davon, deren Aqida ist katastrophal. Sie leugnen die Authentizität des Korans. Sie beleidigen die Sahaba und so weiter und so fort. Vertraut ihnen nicht. Oh, du Verräter. Oh, das sind diese Petrodollar-Schujuchs und so weiter. Jahre später dann, nach seinem Ableben, rahimahullah ta'ala, marschieren sie wo rein? In Syrien und schlachten die Frauen und Kinder dort ab. Und das sagte dieser Oberhaupt Khamenei, er sagte, das ist ein unser Krieg in Syrien. Was geht dich Syrien an? Ein Volk, wird unterdrückt und jetzt hilfst du diesem Aggressor und tötest die Leute. So, wenn jetzt Allah Jalla wa Ala, wie ich in der Khutba erwähnt habe, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala den einen Verbrecher auf den anderen hetzt, dann sagen wir Alhamdulillah. Mögen beide zugrunde gehen. Denn beide haben eine Agenda, die anderen Menschen zu unterdrücken. Beide. Ja, aber der sagt, er sei Muslim und trotzdem will er die anderen unterdrücken. Ja, aber ihr Sunniten, ihr habt auch ISIS. Möge Allah sie auch vernichten. Es geht doch nicht darum, nur weil es ein Sunnite ist, applaudieren wir. Jeder, der auf dem falschen Weg ist, jeder, der Verbrechen begeht, wir sagen, ja Rabbi, halte dieses Verbrechen fern. Aber ich darf, und das ist das größte Problem, jetzt nicht kommen wie die United-Sekte. Oh, das hat er wirklich gesagt, einer von ihnen, auch jetzt wieder. Diese Themen jetzt, Schiiten, lass das bitte beiseite. Okay, wann reden wir? Erst, wenn du selbst abgeschlachtet wirst. Erst dann reden wir über die Gefahr. Erst dann reden wir über deren Geschichte. Erst dann reden wir über ihre Irrlehren. Dieses permanente, wir müssen uns vereinen, mit jedem, mit Shaitan Rajim auch. Gibt's nie einen Punkt, wo wir sagen, Jungs, guckt mal, jetzt müssen wir aber schon ein bisschen erklären, was die Religion ist. Das heißt also, wir müssen verstehen, dass die Aqida an allererster Stelle kommt. Danach, ja, strategisch, politisch, okay, Allahu a'lam, du bist Staatsoberhaupt, du musst jetzt internationale Beziehungen, das ist ein anderes Thema, darum geht, wir sind keine Politiker. Aber es geht um das Religiöse, es geht um Aqida. Soll ich jetzt sagen, jetzt nichts über Schiiten? Ja, die sagen doch, lass erstmal. Warum denn? Wenn jemand deine Mutter beleidigt, entschuldigt, sagst du dann auch, lass jetzt erstmal. Du würdest doch auch sofort sagen, was lass jetzt erstmal? Der beleidigt meine Mutter. Aisha ist deine Mutter. Radiallahu anha. Sie ist deine Mutter. Oder spürst du es nicht? Empfindest du nicht, dass sie deine Mutter ist? Ja, dann hol den Defibrillator. Dann brauchst du eine Wiederbelebungsmaßnahme für deinen Iman, für deine Aqida. Also dieser Hadith, wenn er denn authentisch ist, was bedeutet, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnt, die Ayah, ihr werdet ersetzt. Werden die Sahaba denn ersetzt? Was heißt ersetzen? Ich nehme das Schlechte, ersetze es mit Gutem, oder nicht? Das ist ersetzen. Wer ist denn bitte schon besser als die Sahaba? Gibt es irgendwelche Menschen, die besser sind als die Sahaba? Natürlich nicht. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat sie gelobt. Allah im Koran hat sie gelobt und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnte, egal wie viel ihr tut, ihr werdet nie so werden wie die Sahaba. Ja, was heißt das dann? Das ist genauso wie wenn Allah azza wa jall zum Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du Götzendienst ausübst, werden deine Taten zugrunde gehen. Heißt es, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wird Götzendienst ausüben? Das ist ein hypothetischer Fall, wenn es so sein sollte, aber es wird nicht so sein. Es ist eine Warnung, damit die danach, die Generation, wenn die Sahabe gewarnt werden, wenn ein Nabi, sallallahu alaihi wasallam, gewarnt wird, der natürlich nicht Schirk begehen wird, wenn die Sahabe gewarnt werden, die natürlich nicht die Religion im Stich lassen werden, dann doch erst recht ist es eine Warnung für uns. Also erst einmal zu dieser Ayah. Dann, was bedeutet, es werden Menschen kommen aus Persien oder diese Religion, wenn das am Sternenhimmel wäre, würden sie es nehmen. Wer ist gemeint? Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasai, Tirmidhi, die Sunniten natürlich. Die Perser, die Ulama, weil Persien noch einmal, ist ja nicht nur Iran, Afghanistan, also dieses Asien, dieses Gebiet, das war das damalige Persien. Das ist gemeint, es werden Menschen kommen aus Persien, die dieses Wissen erreichen, selbst wenn es am Himmel ist. Und Subhan Rabbil Azim, das ist ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, das, was diese Ulama gemacht haben, Bukhari, Muslim und so weiter, ist wirklich eine grandiose Arbeit, als ob sie an diesem Herrn Sternenhimmel waren und dieses Wissen sich angeeignet haben. Weil diese Arbeit, die sie geleistet haben, diese Hadithe, die sie gesammelt haben, das ist alles eine gewaltige Leistung von ihnen gewesen. Also, barakallahu fikum. Erst einmal, politische Analysen sind nicht unser Ding. Sollen wir blind bleiben? Nein! Warte auf die Gelehrten. Die Gelehrten schweigen, dann schweige auch. Dass du denkst, du wärst viel intelligenter und schlauer und fitter und weiser als die Gelehrten? Also, wer so naiv ist oder hochmütig ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Warte ab. Und es wird immer Gelehrte geben. Und die Gelehrten werden immer verdeutlichen. Und jetzt in diesem Konflikt gerade, wie gesagt, es ist die Wahl zwischen dem einen Verbrecher und dem anderen Verbrecher. Musst du denn wählen? Musst du sagen, ja, ich bin lieber mit dem Verbrecher. Ich bin mit keinem Verbrecher. Mögen alle Verbrecher zugrunde gehen. Möge diese Welt friedlich leben. Denkst du, diejenigen, die Ahlus Sunnah in Al-Iraq abgeschlachtet haben, nur wir bekommen das nicht mit. In den Medien wird das nicht gezeigt. Wie viele Sunniten wurden im Irak abgeschlachtet? Kinder, Frauen und in Syrien. Im Namen von Ja Ali, Ja Hussein und so weiter und so fort. Wenn die eine Atombombe hätte, glaubst du, die würden sagen, ah, nee, das sind ja Muslime. Du wärst ein Versuchskaninchen für die. Also es geht nicht darum, wähle einen. Nein, beide sind Verbrecher. Beide töten sie Kinder. Beide haben sie Expansionsträume. Die Iraner warten auch darauf, bis nach Mekka zu kommen. Ich rede jetzt natürlich nicht von jedem einzelnen Individuum. Es gibt Schiiten, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was läuft und so. Ich rede jetzt über die Anführer, die Gelehrten von denen und so weiter und so fort. Und die anderen Verbrecher, die wollen auch ein groß Israel. Das heißt, jeder, der Unschuldige töten will, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah Azza wa Jal ihnen ein Ende bringt, ein Ende macht. Und am besten untereinander. Wobei wir sagen, oh Allah, lasse dann die Unschuldigen unversehrt dabei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren. Kommen wir jetzt zurück zu Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala. Wie alle anderen Gelehrten hat er erst einmal in seiner Heimat gelernt und dann ist er auf die Reise gegangen, um anderswo auch zu lernen. Und zwar hat er Khurasan, Ar-Rai, Al-Kufa, Baghdad und Ägypten, Damaskus, Al-Basra ist auch im Irak. Also all diese Städte hat er besucht, rahimahullahu ta'ala. Al-Dhahabi sagte, uns ist überliefert worden, dass Abu Dawud einer der Gelehrten war, so sehr, dass einige der Imame sagten, Abu Dawud ähnelt Ahmad ibn Hanbal in seiner Lebensweise. Also, einer der größten Lehrer von Abu Dawud, rahimahullah, war Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Und er hat ihm geähnelt, sagt Al-Dhahabi, rahimahullah, also in seiner Art und Weise, nicht vom Aussehen her, sondern in seiner Art und Weise. Und das ist normal so, dass der Schüler, wenn er sehr, 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 sehr eng mit seinem Lehrer ist, dass er einiges übernimmt. Die Art und Weise, wie er redet, bestimmte Redewendungen und so weiter. Er übernimmt das. So, jetzt sagt er, Abu Dawud ähnelte Ahmad. Ahmad wiederum ähnelte Waqi', dem Lehrer von Ahmed. Waqi ähnelte Sufyan. Sufyan ähnelte Mansur. Mansur ähnelte Ibrahim. Ibrahim ähnelte Alqama. Alqama ähnelte Abdullah bin Mas'ud. Und Ibn Mas'ud ähnelte dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also das ist eine edle Überlieferungskette, nicht in der Überlieferung, was sie gesagt haben, nein, nein, in der Art und Weise. Ibn Mas'ud radiallahu anhu war sehr ähnlich in seiner Art, in seiner Haltung, wie er redet, wie er sich verhält, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Dem sein Schüler, einer seiner Schüler, war der, der ihm am ähnlichsten war. Und dann geht's weiter. Und dann, der wiederum hatte Schüler, und da gibt's einen, der war die Kopie von ihm. Und so weiter, bis wir zu wem kommen? Zu Ahmed ibn Hanbal. Wer von den Schülern von Ahmed ibn Hanbal war eine Kopie von ihm? Al-Imam Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala. Das zeigt, wie dieses Wissen weitergebracht wird. Daher noch einmal immer wieder die Bedingung, nimmt von den Großgelehrten, nimmt von den Großgelehrten, nimmt von den Großgelehrten. Das ist nicht einfach so eine Floskel. Das ist die Sunnah der Sahaba und der Tabi'in und so weiter, der großen Gelehrten. Das ist der Brauch. Al-Dhahabi sagte auch, er war einer der führenden Persönlichkeiten im Hadith und in Fiqh. Das Besondere bei Abu Dawud ist, dass er ein großer Faqih war. Kein Wunder, weil sein Lehrer war wer? Ahmad ibn Hanbal. Also seht ihr, das ist auch schon ein Einfluss. Jetzt ein Imam Muslim, ein Imam Bukhari, die haben natürlich auch viel Wissen über Fiqh, aber die waren nicht bekannt für Fiqh, so wie Ahmad ibn Hanbal. Ein Imam Shafi'i war zwar ein Riesenfaqih, aber er war kein Riesen-Hadith-Wissenschaftler. Wie kannst du es sagen? Junge, das war doch keine Beleidigung. Das sagen doch die Ulama über die Gelehrten. Wenn du sagst, guck mal, das ist ein super Orthopäde in Sachen Bandscheibe. Knieoperationen, da ist der andere. Ist das jetzt eine Beleidigung gewesen? Das ist ein Experte in Bandscheiben. Ja, also willst du sagen, der hat keine Ahnung über Knie? Junge, der hat Ahnung über Knie, aber er ist Experte Bandscheibe. Also wenn wir jetzt sagen, Al-Shafi'i rahimahullah war ein riesen Fiqh-Gelehrter, aber er war kein riesen Hadith-Gelehrter, das ist doch nicht von uns, Winzlingen, sondern von den Großgelehrten. Er selbst, Al-Shafi'i rahimahullah, sagte zu Imam Ahmad rahimahullah, wenn du Hadith mitbekommst, sag sie mir. Jeder hatte seine Begabungen. Also, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah war auch ein Faqih und Hadith-Wissenschaftler. Das gibt's nicht immer. Sehr oft haben wir Fuqaha, reine Fiqh-Gelehrte. Was ist das Besondere? Die können sehr viel ableiten von einem Hadith. Ah, und das bedeutet also das Gebot und das war die Kunst von Shafi'i rahimahullah. Gibt es ihm einen Hadith, dieser Hadith sagt das und sagt das. Wenn du einen Satz liest, denkst du nur, okay, ja, also der Satz sagt dies. Nee, aber er sagt auch das im Umkehrschluss. Und das bedeutet auch das und das ist eine Einschränkung von dem. Also, das heißt, der Faqih ist derjenige, der so viele Lehren ableitet aus einem Satz. Der Hadith-Wissenschaftler, der kümmert sich darum, das zu sammeln. Deswegen sagen die Ulama, die Beziehung zwischen Hadith-Wissenschaft und Fiqh-Wissenschaft ist so wie die Beziehung zwischen Pharmazie und Medizin. Der eine, der sorgt sich um die Medikamente, der andere sorgt sich um die Diagnostik, ja, der guckt, was eben nun gemacht werden muss. Er sagt, er war von Würde, Ehrerbietung, Frömmigkeit, Enthaltsamkeit so sehr, dass er Ahmed ähnelte. Und hier natürlich, wenn wir sagen, er ähnelte Ahmed, nicht nur im Wissen, in seiner Art und Weise. Also schau dir an, wer Ahmed war. Rahimahullah in Sachen Gebet, in Sachen Standhaftigkeit, in Sachen Großzügigkeit und so weiter. Also Abu Dawud rahimahullah war eine Kopie von Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jetzt natürlich, ja, jetzt nicht in jedem einzelnen Punkt, aber er war ihm sehr, sehr ähnlich. Und das zeigt uns wieder, wie wichtig Lehrer sind. Du brauchst ein Vorbild, um ihm nachzumachen. Denn es reicht nicht aus, nur die Theorie zu kennen, sondern du brauchst jemanden, der dich trainiert, diese Theorie auch umzusetzen. Ich sage auch immer wieder, du hast 11 Fußballspieler, die perfekt sind. Warum brauchen die einen Trainer? Gibt es eine Mannschaft ohne Trainer? Heutzutage. Das sind die besten Spieler der Welt und sie haben einen Trainer. So sind wir Menschen. Auch wenn du es kannst, du brauchst jemanden, der dich leitet. Ibrahim al-Harbi sagte, der Hadith wurde für Abu Dawud so geschmeidig gemacht, wie das Eisen für Dawud alayhi salam. Das ist mal ein Wort. Dawud alayhi salam konnte Eisen biegen, formen. Ohne natürlich Geräte. Früher gab es ja nicht die Geräte. Und Allah sagte das. Und wir haben ihm Eisen geschmeidig gemacht. Er hatte so viel Kraft, alayhi salam. Und jetzt sagt man, Abu Dawud, dieser Gelehrte, der konnte mit den Hadithen hantieren. Das wurde ihm so geschmeidig gemacht. Das heißt, der kannte sich aus mit den Hadithen. Ein Genie. Man sagt, er konnte oder er hat 100.000 Hadithe überliefert, ohne einen Fehler zu machen. Also auswendig, redet und redet und redet und redet. Auch kein Wunder, sein Lehrer konnte 1 Million Hadithe. Imam Ahmad ibn Hanbal. Und hier noch einmal zur Erinnerung, was heißt 1 Million Hadithe? Also nicht nur Aussagen des Propheten, sondern auch Aussagen der Sahaba oder einiger Tabi'in. Und wichtig auch, jeder Überlieferungsweg gilt als ein eigenständiger Hadith. Eines Tages, glaube ich, war Ad-Darqutni rahimahullah, jemand hat ihm irgendetwas gemacht und hat ihm gesagt, ich schenke dir jetzt was. Und zwar gebe ich dir 17 Wege des Hadiths, innamal a'malu binniyat. Ich gebe dir jetzt 17 Überlieferungsketten. Der hat das gesagt, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, innamal a'malu binniyat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innamal a'malu binniyat. Das sind also das ein und derselbe Hadith, aber 17 Überlieferungswege, also 17 Ahadith. Das ist also ein Grund, warum wir hier von Abertausenden, Hunderttausenden oder Millionen Hadithen reden. Musa ibn Harun al-Hafidh sagte, Abu Dawud wurde für den Hadith in dieser Welt erschaffen und für das Paradies im Jenseits. Ich habe keinen besseren als ihn gesehen. Wie kann er denn sagen, dass er im Paradies ist? Das ist natürlich eine Hoffnung. Ja, wir Ahlus Sunnah und Jama'ah, wir bestätigen weder Hölle noch Paradies, außer für bestimmte Personen, außer wenn wir einen Beleg haben, dass sie genannt wurden, diese bestimmten Personen im Koran oder in Sunnah. Sagen, Abu Bakr ist im Paradies, Umar ist im Paradies, Uthman ist im Paradies, Ali ist im Paradies. Radiallahu anhu. Warum? Weil An-Nabi sallallahu alaihi wasallam es bestätigt hat. Ja, wie kann er jetzt über Abu Dawud reden? Gibt es einen Hadith, Abu Dawud ist im Paradies? Möge Allah uns mit ihm und mit dem Gesandten im Paradies vereinen? Nein, aber das ist die Hoffnung. Also er hofft aufgrund dessen, was er gesehen hat, dass er im Paradies sein wird. Abu Hatim ibn Hibban sagte, er war einer der Imame der Welt in Fiqh, im Wissen, in der Bewahrung, Frömmigkeit, Enthaltsamkeit und Präzision. Er sammelte, verfasste und verteidigte die Sunnah. Muhammad ibn Makhlad sagte, Abu Dawud konnte sich an 100.000 Hadithe beim Austausch erinnern und die Leute seiner Zeit erkannten seine Kunst, also seine Fähigkeit. Ibn Hajar erwähnte, dass seine Lehrer in den Sunnen, also im Werk und anderen seiner Bücher, etwa 300 Personen waren. Er hat bei 300 Personen gelernt. Was für eine Motivation. Damit wurde diese Religion bewahrt. Und wir werden gleich sehen, Abu Dawud rahimahullah ist ein besonderer Mensch, auch wegen seinem Werk As-Sunan. Wie gesagt, zu den Lehrern gehört Ahmed ibn Hanbal, dazu natürlich auch Yahya ibn Ma'in, Uthman ibn Abi Shayba, Ishaq ibn Rahuya oder Rahaway, kann man, also diese persischen Begriffe werden unterschiedlich ausgesprochen, also können unterschiedlich ausgesprochen werden. Entweder du sagst Rahaway oder Rahuya, Sibaway oder Sibuya, ja. Al-Imam Ahmed ibn Hanbal wurde besonders oft in den Berichten von Al-Imam Abu Dawud rahimahullah erwähnt. Und Al-Imam Abu Dawud rahimahullah hat ihm sein Werk As-Sunan, diese Hadith-Sammlung, über die wir jetzt reden, auch vorgetragen. Und er hat sie bestätigt. Und das zeigt wieder, du brauchst einen Lehrer. Heutzutage, damit wir auch ein bisschen realitätsnah bleiben. Du willst etwas machen. Du denkst, weißt du was, ich kann in Social Media dies und jenes. Zum Beispiel, ich werde jetzt Analyst über sämtliche Kriegskonflikte der Welt. Hast du einen Sheikh gefragt? Hast du einen Sheikh gefragt? Ja, Sheikh, also ich habe 3 Bücher gelesen. Und deswegen, ich denke, ich bin gut in die... Wenn der Scheich sagt, mach, dann mach's. Aber ich will den Scheich sehen, der dir sagen wird, mach. Das Problem ist, dass wir, weil wir eben so aufgezogen sind, egal ob du dann Islam studiert hast oder nicht, diese Taba, diese Eigenart leider setzt sich fest. Keiner hat mir was zu sagen. Ja, ja, man braucht einen Scheich, aber keiner hat mir was zu sagen. Deine Nefs, deine Seele im Inneren, keiner hat mir was zu sagen. Also auch, wenn ich irgendwelche Projekte machen will, ich habe eine Idee, einfach drauf los. Ich fange mal an. Das geht nicht. Du brauchst einen Erzieher, bis du stirbst. Al-Imam Abu Dawud, als er bei Imam Ahmed war, war er schon ein Gelehrter. Also er hat Sunan Abi Dawud vorher schon verfasst. Also das war jetzt kein Kind, Assalamu alaikum Imam, da darf ich dir was vorlesen, das war ein Gelehrter. Und jetzt kommt er zu diesem Gelehrten, den Imam Ahmed ibn Hanbal. Du wirst nie höher sein als die anderen Gelehrten. Also habe immer jemanden, der dich begleitet. Deswegen, weil wegen der engen Beziehung zwischen Abu Dawud rahimahullah und Ahmed ibn Hanbal hat sogar Imam Abu Dawud ein Werk verfasst, Masail Ahmed, also die Fragestellungen des Imam Ahmed. Also er hatte eine sehr große Bindung und hat sogar ein Werk verfasst über die Ansichten von Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Und Ahmed ibn Hanbal hat sogar einen Hadith überliefert von Abu Dawud. Also Ahmed ibn Hanbal sagt, es berichtete mir Abu Dawud. Und das ist natürlich eine gewaltige Ehre. Also wer ist hier der Lehrer und wer der Schüler? Der Lehrer ist hier Abu Dawud und der Schüler ist Ahmed ibn Hanbal. Und das zeigt, wie bescheiden Imam Ahmed ibn Hanbal war, rahimahullahu ta'ala. Zu den Schülern von Abu Dawud gehört At-Tirmidhi und An-Nasa'i und natürlich viele andere. Aber da sehen wir wieder, welche Kaliber. At-Tirmidhi, der nächste, inshallah ta'ala, über den wir reden werden, über die 6 Sunan-Werke, also 6 Hadith-Werke. Und An-Nasa'i. Und da sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion bewahrt hat durch diese Menschen. Noch einmal, gar keine Araber. Okay, Abu Dawud, Abstammung, aber er ist in Sijistan aufgewachsen. Und zwar gab es mal ein Erlebnis oder ein Ereignis. Einer seiner Begleiter, und zwar Abu Bakr ibn Jabir, sagte, ich war mit ihm in Baghdad. Wir beteten das Maghrib-Gebet, da klopfte es an der Tür. Ich öffnete und da stand ein Diener, der sagte, dies ist der Fürst Abu Ahmed al-Muwaffaq, der Fürst in Bagdad. Er bittet um Einlass. Ich ging zu Abu Dawud, informierte ihn über seinen Besuch. Er erlaubte ihm einzutreten. Er trat ein, setzte sich hin und sagte, Abu Dawud sagte, was bringt den Fürsten zu so später Stunde? Er sagte drei Dinge. Bitte schön. Erstens, könntest du nach Al-Basra ziehen, die Stadt Al-Basra im Irak, damit die Studenten aus allen Teilen der Welt zu dir reisen und durch dich wird sie wieder belebt. Al-Basra zu dieser Zeit war keine Hochburg der Wissenschaft. Und er wollte Al-Basra wieder beleben. Also hat er gesagt, guck mal, kannst du bitte dorthin? So wie ein Professor wird geschickt an die Uni XY. Er sagte, das ist das Erste. Okay, also. Zweite. Er sagte, du überlieferst meinen Söhnen das Buch As-Sunan. Er sagte, okay. Was ist das Dritte? Du richtest für sie eine eigene Sitzung zum Überliefern ein. Denn die Söhne der Kalifen sitzen nicht mit dem gemeinen Volk zusammen. Er sagte, was dies betrifft, dazu gibt es keinen Weg. Denn in der Wissenschaft sind die Vornehmen und die Geringen gleich. Also die Angesehenen, nicht Angesehenen, gleich. Ibn Jaber sagte, danach kamen sie dennoch und setzten sich, wobei zwischen ihnen und den Menschen ein Vorhang war, sodass sie mit dem Volk zusammenhörte. Und das, da sehen wir auch die Gelehrten, die haben keinen Spaß. Also was nicht geht, geht nicht. So eine Extrabehandlung? Nein. Die lernen mit allen anderen zusammen. Die wollen jetzt nicht gesehen werden, bitteschön, das ist nicht meine Sache. Aber ich werde jetzt keinen extra Unterricht machen, nur weil das die Söhne eines Herrschers sind. Das zeigt also, wie gefestigt er war. Er fürchtete nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ein weiterer Ausschnitt aus seinem Leben ist, er hatte ein Kleid, wobei ein Ärmel weit war, ganz weit, und das andere eng. Und da hat man gefragt, warum machst du das? Da sagte er, der Weite ist für meine Bücher, da lege ich meine Bücher. Das war so wie eine Tasche dann. Es gab keinen Rucksack oder sowas. Ja. Also vielleicht gab es andere Taschen, aber er hatte es nicht. Also, und es war gang und gäbe. Dieser Kumm, also dieses Ding, war groß, sodass du ein paar Bücher da reinlegen kannst und dann kannst du so halten. Den anderen brauchen wir nicht. So, was ist jetzt das Besondere? Wenn du einen weiten, hier eine weite Öffnung haben willst, brauchst du mehr Stoff, oder nicht? Also musst du ein bisschen mehr zahlen. Der sagt, das ist ja unnötig jetzt. Ich brauche ja nur das. Warum soll ich jetzt unnötig? Also er war so enthaltsam, so genügsam, rahimahullahu ta'ala. Ja, ist es haram, wenn er es gemacht hat? Es ist, guck mal, das ist eine andere Liga. Der sagt sich, warum soll ich denn? Warum soll ich? Sheikh bin Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, als der König zu ihm kam, und er sagte ihm, und sie hatten eine Wohnung aus Lehm. Wir reden hier nicht von 500 vor der Hijra. Wir reden hier vor, ja, der ist gestorben 2000. Auf jeden Fall kam der König und sagte, guck mal, ich würde dir gerne ein Haus bauen. Dann sagte er, habe ich schon.
Echt?
Ja, ein schönes Haus habe ich schon. Und er meinte, was? Ich baue gerade mein Haus in Al-Akhira. Deswegen brauche ich es nicht. Aber da der König dann gesagt hat, nein, du musst unbedingt von mir etwas nehmen, dann sagt er, okay, dann mach eine WG für die Studenten. Das heißt, es gibt viele natürlich unter den Gelehrten, die waren sehr enthaltsam. Sie wollten von der Dunya nichts. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, arbeitete er als Uhrmacher. Vormittags hat er das Geld gehabt, damit er sich was kauft und so weiter für seine Familie. Zack, Laden zu, geh in die Bibliothek. Und dann stundenlang dort verbracht. Diese Leute hätten ja auch viel mehr Dunya bekommen können. Ist doch halal, ja, wir wissen es, halal. Und dann hättest du nicht gewusst, welcher Hadith ist sahih und welcher Hadith ist daif. Dadurch, dass sie die Dunya nicht so sehr verlangt haben, weißt du, was der Prophet getan hat, alayhi salatu wassalam, was er nicht getan hat. Hätten sie so ein Verlangen nach der Dunya wie wir, würden wir heute nicht mehr sagen, ja, der Hadith ist authentisch oder nicht authentisch. Ob jetzt ein Abu Dawud oder ein Albani, alle, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie eingesetzt, weil sie Menschen waren, die diesen Einsatz wollten. Sie waren bereit. Lässt du diese Dunya weg, dann wird Allah azza wa jalla dich einsetzen und dir die Dunya geben. Willst du aber die Dunya, ist sie dir wichtiger, wird dich Allah nicht einsetzen. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer die Dunya, man kennt die Dunya hamma, wer derjenige, dessen Sorgen die Dunya ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Angelegenheit zerstreuen. Ja, der wird viele Probleme haben. Und Armut wird vor seinen Augen sein. Oh nee, ich glaube, ich habe jetzt nochmal Verlust gemacht. Den ganzen Tag, mir geht's schlecht. Ich habe Verlust. Derjenige, dessen Sorge die Akhira ist, dem wird Allah azza wa jalla seine Angelegenheit sammeln. Also der hat jetzt nicht 5000 Probleme. Und die Dunya wird zu ihm kommen, selbst wenn sie nicht will. Wird er Milliardär? Es muss nicht sein, dass er Milliardär wird, aber er wird genug von der Dunya haben, dass es ihm gut geht. Zu seinen Aussagen von Imam Abu Dawud rahimahullah gehört, die verborgene Begierde ist die Liebe zur Führungsrolle. Das ist eine Begierde, die spürst du gar nicht. Eine Gefahr, die lauert in deinem Herzen, du merkst es nicht. Was? Ich möchte Führung erreichen. Heutzutage, ich möchte so viel Follower, ich möchte berühmt sein, ich möchte angesehen sein. Ja, ist haram, ein gutes Ansehen haben. Bitte jetzt nicht vermischen. Es ist nicht haram, ein Ansehen zu haben. Es ist haram, dieses Ansehen zu verlangen, egal wie. Wenn du dein Ansehen bei Allah verschönern willst, wird Allah dein Ansehen unter den Menschen verschönern. Verschönerst du aber dein Ansehen unter den Menschen, indem du dein Ansehen bei Allah verschlechterst, dann wirst du von diesem Ansehen in der Dunya überhaupt nichts haben. Und er sagte, wer sich mit einfacher Kleidung und einfacher Speise begnügt, verschont seinen Körper. Er ist gestorben am Freitag, dem 15. Shawwal im Jahre 275. Also wie alt war er? 75 ist er gestorben. 73 Jahre. Mit 73 Jahren ist er gestorben. Kommen wir nun zu seinem Buch As-Sunan. Was heißt As-Sunan? Wir haben jetzt bei Imam al-Bukhari und Imam Muslim gesprochen über die zwei Werke und die heißen ja Al-Jami', also eine Sammlung, also sie sammeln alles. Sunan, dieser Begriff ist ein Fachbegriff in der Hadith-Wissenschaft. Das sind jene Hadith-Sammlungen, die nur fiqh-technische Hadithe erwähnen. Sunan, also es geht um was? Um Rechtswissenschaft. Hadithe der Rechtswissenschaft. Es geht nicht um die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aqida-Themen. Natürlich, wenn ein Hadith sowohl ein rechtswissenschaftliches Thema erwähnt plus Aqida, bitteschön, dann erwähnt er es. Aber er erwähnt jetzt nicht extra ein Kapitel über Aqida-Themen oder ein Kapitel über Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es geht hauptsächlich um die Hadithe der Rechtswissenschaft. Und es heißt, er gehört zu den Ersten. Einige sagen, er war sogar der Erste, aber das kann man jetzt nicht ganz 100% prüfen. Auf jeden Fall, der sowas verfasst hat. Al-Bukhari hat ja was verfasst, Muslim hat was verfasst, aber nicht so. Also, das ist eine Erleichterung für die Fuqaha. Deswegen, die Gelehrten liebten das Buch. Deswegen sagten einige, du brauchst zwei Bücher, Al-Quran und Sunan Nabi Dawud. Und andere Gelehrte wie Al-Ghazali sagten, wer Sunan Abi Dawud hat, der kann zum Gelehrten werden. Also wenn er diese Hadith kennt und natürlich auch versteht. Jetzt nicht nur, ich hab's im Regal, ich bin jetzt der Mufti. Sondern wenn du diese Hadith kennst, verstehst, du bist gebildet in diesem Werk, dann bist du ein Gelehrter. Und das zeigt, welches Ansehen dieses Werk hatte. Al-Khattabi sagte, Abu Dawud hat in diesem Buch Hadith über die Grundlagen des Wissens, die wichtigsten Sunnen und die Rechtsnormen gesammelt, was wir von keinem seiner Vorgänger wissen und von keinem seiner Nachfolger kennen. Also in dieser Art und Weise. Natürlich gab es dann Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan ibn Majah. Aber er war also der Vorreiter. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, der einige Anmerkungen hatte, Erläuterungen, Kommentare zu diesem Werk. Das Buch As-Sunan von Abu Dawud im Islam hat eine gewaltige Stellung im Islam, sodass es zu einem Schiedsrichter unter den Muslimen wurde und eine Instanz bei Meinungsverschiedenheiten und Streitfällen. So nehmen die Unparteiischen ihre Zuflucht zu ihm. Also jetzt nicht diese Istirafa von Schirk, und also die meinen jetzt also, sie nehmen ihn als Schlichter. Also, was steht in diesem Buch? Das ist das, was Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte. Sowas hatten die Leute nicht vorher. Also ein Buch über die Rechtswissenschaft. Also über die Rechtsnormen. Er hat die Hadithe über die Rechtsnormen vollständig zusammengetragen, sie in bester Weise geordnet, auf schönste Weise systematisiert, sie in bester Auswahl ausgewählt und die Überlieferungen der angegriffenen Schwachen darin weggelassen. Ja, hier, das muss man ein bisschen kommentieren. Also, im Gegensatz zu Al-Bukhari und Muslim haben alle anderen, jetzt von den Sunnenwerken, ja, wie Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, nicht die Bedingung aufgestellt, nur Authentisches zu überliefern. Das haben sie nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, wir überliefern hier alles, was wir kennen. Alles, was wir kennen. Ob authentisch oder nicht authentisch. Ja, warum erwähnt er nicht Authentische? Damit du dich in Acht nimmst. Damit du weißt, das ist falsch. Und Abu Dawud erklärt an manchen Stellen, Achtung, der ist ba'if. So, jetzt sind natürlich in Sunan Abi Dawud, die Hadithe sind um die 4000 irgendwas, 4800 Hadithe, also um die 5, wenn man so will. Da sind viele Hadithe, die meisten Hadith in Abi Dawud sind auch in Bukhari und Muslim. Also die Hadithe, die in Sunan Abi Dawud sind, gibt's auch in Bukhari und Muslim. Um die 1300 Hadithe sind nicht in Bukhari und Muslim. Deswegen auch diejenigen, die die Hadithe auswendig lernen. Es gibt ja, alhamdulillah, auch noch heute Projekte zum auswendig Lernen der Sunnah. Es gibt in Medina, vielleicht auch in Haram, in Mekka, aber auf jeden Fall in Medina, von Sheikh Yahya al-Yahya, dieses Projekt, die Bewahrer der beiden Offenbarungstexte. Das heißt, nachdem du den Koran auswendig gelernt hast, das ist die Voraussetzung, darfst du bei ihm lernen, was? Hadith. Und da siehst du, mashallah, so 9-Jährige, 10-Jährige, die, jeder, da hat so einen Tirmidhi, der andere hat so einen Ibn Majah, oder der flitzt da hier und so, oh, ich muss wiederholen. Ja, wenn du mal in Masjid Nabawi bist, möge Allah sie bewahren, Und die, wie lernen die? Er, Sheikh Yahya al-Yahya, hat was gemacht. Ist jetzt nicht der Erste, aber also das wird unterrichtet. Er hat die Hadithe genommen, die Bukhari und Muslim überliefert haben, zusammen. So. Dann hatte er zusätzlich die Hadithe erwähnt, die nur Bukhari erwähnt, ohne das zu erwähnen, was bereits geschrieben wurde. Okay? Dann die Hadithe, die nur Muslim erwähnt. Dann, und jetzt kommt die Hadithe, die Abu Dawud erwähnt, also die zusätzlichen, so dass du nicht immer von Anfang an das Buch lernen musst. So, bist fertig mit Bukhari? So, jetzt fangen wir an bei Muslim, beim ersten Hadith. Nee, 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 er sagte, guck mal, ich sag dir, welche Hadithe jetzt du noch nicht auswendig gelernt hast. In Sahih Muslim. Weil als du Sahih al-Bukhari gelernt hast, hast du ja schon vieles von Sahih Muslim gelernt. Also erspare ich dir das jetzt. Ich gebe dir hier, guck mal, das sind die paar zusätzlichen Hadith. Ich kann kurz mal nochmal nachschauen, wie viele das sind bei Bukhari und Muslim. Also zusammen, wo sie sich einig sind, sind um die 1500 Hadith. Bukhari hat Hadithe überliefert, die Muslim nicht überliefert hat, 430. Das heißt, die lernen erstmal 1500, jetzt kommen 500, 430 hinzu. Dann die Hadithe, die Muslim überliefert, Bukhari aber nicht, das sind 578. Dann diejenigen Hadithe, die Abu Dawud überliefert, die noch nicht in den anderen Werken sind, 1337 und so weiter. Also das ist eine grandiose Arbeit, die erleichtert das auswendig Lernen. Dann, rechnet mal mit jetzt, ja, bei wie viel sind wir denn? 1,5 plus 4 plus 6, wie viel? Plus 1300? 12? Eintausend? 3000. Okay. Sunan al-Tirmidhi kommen 560 dazu. Sag 500, okay? Wir wollen Pi mal Daumen. Sunan Nasa'i 100 dazu. 100, sind 160. Hast es? Sehr schön. Ibn Majah 200. Muwatta von Imam Malik 130. 4700. Sunan ad-Darimi 180. 4900, sagen wir 5. Plus 548 von Ahmad ibn Hanbal. Das heißt, das sind die, also das ist eine Sammlung. Alle Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen wir zu 90%. Also die tatsächlichen Hadithe sind um die 5000. Um die 5000. Und diese Leute studieren das in Medina, nachdem sie Koran gelernt haben, studieren sie also diese 5000 Hadithe. So, wie gesagt, bei Abi Dawud, auch bei Tirmidhi, Nasa'i, alle andere Werke, können wir nicht einfach sagen, es reicht aus, dass er es überliefert hat, also ist authentisch. Nein, sondern weil er ja selbst gesagt hat, nicht alle Hadithe sind ja authentisch, muss man aufpassen. Und deswegen brauchen wir Gelehrte wie Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Al-Albani hat so eine grandiose Leistung erbracht, dass er die Hadithe klassifiziert hat und dann die Werke herausgebracht hat, Sahih Abi Dawud oder Sahih At-Tirmidhi, bei Sahih Abi Dawud bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, also mehrere Werke, wo nur die Sahih Hadithe sind. Natürlich gibt es Gelehrte, die ihm widersprechen, nee, der ist doch authentisch, nee, nicht authentisch, wir hatten ja gerade eben diese Hadith mit Salman al-Farisi und so, und der Ayah. Er sagt, es ist authentisch, nicht nur er, auch Sheikh al-Arnaud, rahimahullah ta'ala. Die anderen sagen, es ist nicht authentisch. Sowas kann sein, natürlich, bei den Gelehrten, dass sie verschiedene Ansichten haben. Al-Imam Abu Dawud hat über Jahre natürlich, so wie auch Bukhari und Muslim, sein Werk verfasst. Und er hat dann, nachdem er es verfasst hat, um die 40 Jahre lang sein Werk unterrichtet. Einige seiner Schüler sagten, ich bin mit ihm sechsmal das Buch durchgegangen. Subhanallah. Sechsmal Sunan Abi Dawud durchgegangen. Er selbst, der Verfasser, mit einigen seiner Schüler. Und das zeigt auch, wie Wissen sich festigt mit Wiederholen, Wiederholen und Wiederholen. Und deswegen, wenn du mitbekommst, eine Vortragsreihe oder Allahu A'lam unterrichte, dann sag dir nicht, habe ich schon gehört. Wie oft? Einmal? Zweimal? Es gab Gelehrte, die haben Bücher hunderte Male gelesen. Ein und dasselbe Buch. Damit wird sich das Wissen festsetzen. Natürlich mit der Zeit. Ja, wir reden hier von 40 Jahren, in denen Al-Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, dieses Werk unterrichtet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Al-Imam Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, gnädig sein. Möge Allah ihn reich belohnen für all seine Mühen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Gefährten und den Gelehrten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.